Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Was ist euch lieber, Neubauen oder den Bestand zu transformieren?
Neubauen.
Zählt mehr der Gesamteindruck oder das Detail?
Beides.
Fühlt ihr euch eher als Komplize oder als Dienstleister?
Komplizen.
Ja, auf jeden Fall Komplizen.
Dann darf ich euch kurz vorstellen, beziehungsweise den Podcast einleiten. Die Vorarlberger Baukultur ist bekannt für ihre innovative Verbindung von traditioneller Handwerkskunst und moderner Architektur mit einem besonderen Augenmerk auf nachhaltige Materialien und energieeffiziente Bauweisen. Wer durch Vorarlbergs Gemeinden fährt, stößt auch in den kleinsten Orten auf innovative Architektur. Mitten im Bregenzerwald befindet sich auch das Büro Innauer Matt Architekten, die ihre Aufgaben nah am Ort, der Landschaft und ihren Bewohnern interpretieren. Gegründet 2012 von Markus Innauer und Sven Matt, entstehen zwischen den Bergen atmosphärisch dichte und fein detaillierte Arbeiten, die das Vorhandene mit dem Neuen verbinden. Zentrales Motiv dabei ist immer die Suche nach einer Baukunst, die durch eine unaufgeregte Alltäglichkeit vertraute Orte mit Bestand schafft. Über die Frage, wie man virtuos die lauten mit den leisen Tönen verbinden kann und wie man offen bleibt für Innovationen, darüber sprechen wir, Eva Herrmann und Dr. Uwe Fresan, heute mit Markus Innauer und Sven Matt in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast.
Danke für die Einladung, freut uns sehr.
Wir haben den heutigen Podcast Vertraute Orte mit Bestand genannt. Fangen wir mit dem Ort an. Ihr seid aktuell, lebt und arbeitet im Vorarlberg. Und noch präziser im Bregenzer Wald in Bezau, einem Ort mit ca. 2000 Einwohnern. Wie prägt dieses Setting eure Arbeit?
Ja, das Setting prägt unsere Arbeit stark. Schon immer. Wir sind sehr stark verwurzelt mit dem Ort. Wir sind beide hier in der Region aufgewachsen, waren dann einige Jahre im Ausland, beziehungsweise in Wien studieren und so weiter, sind dann wieder zurückgekommen. Also ich zum Beispiel bin wirklich direkt in Bezau aufgewachsen, der Sven in Mellau, das ist 2 Kilometer entfernt. Also wir sind sehr vertraut mit der Umgebung und das prägt unsere Arbeit stark und noch immer.
Kanntet ihr euch schon vor dem Studium?
Ja, wir kennen uns eigentlich seit der Hauptschule. Wir hatten schon mal da 11 Jahre.
Jetzt heißt es neue Mittelschule. Hauptschule gibt es offiziell nicht mehr, aber wir kennen uns seit da eigentlich, ja.
Und dann seid ihr gemeinsam zum Studium nach Wien gegangen?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben uns vorher eigentlich hauptsächlich aus dem Nachtleben gekannt, da im Bregenzerwald. Kann man sagen, da gab es Berührungspunkte. Wir haben uns für diese Mädchen interessiert, ab und zu.
Jetzt wird die meisten Zuhörer schon überraschen, dass es ein Nachtleben im Bregenzerwald gibt.
Ja, es ist jetzt nicht mehr so aktiv, wie es damals auch mal war. Ja.
Damals war es recht aktiv und gab so ein gutes Lokal und da sind irgendwie alle hingegangen, die halt nicht nur auf Zeltfeste und traditionelle Volksmusik gestanden sind. Und daher hat sich da schon recht jung eigentlich so ein Kreis gebildet. Ich würde mal sagen, der so ein bisschen innovativer denkt wie ein paar andere. Und weil da einfach alle hingegangen sind, kennen wir uns eigentlich alle recht gut und schon lange. Ja, das war schon eine gute Sache.
Wusstet ihr von Anfang an, dass ihr dann auch gemeinsam einen Beruf gründen wollt? Oder hat sich das per Zufall ergeben?
War eigentlich Zufall. Wir waren eigentlich beide so zur gleichen Zeit am gleichen Punkt, haben dann zufällig ein kleines Projekt gemeinsam gemacht und der Markus hat dann gesagt, dass er die Möglichkeit hatte, das Büro in Bezau zu mieten, also das Fotostudio, in dem wir sind, und man da nicht eine Bürogemeinschaft starten wollen, und ja, das hat sich durch Zufall ergeben. Also wir waren auch zuerst eigentlich beide eigenständig unterwegs und haben dann gesehen, das klappt ganz gut und dann alles in einen Topf geworfen.
Vielleicht noch ganz kurz zurück. Also studiert haben wir nie zusammen. Also wir haben davor jetzt nicht während dem Studium schon Projekte zusammen gemacht. Wir waren zwar beide in Wien, aber an unterschiedlichen Unis. Wie das Sven vorhin gesagt hat, das hat sich dann eher zufällig ergeben.
Ihr habt gerade gesagt, also Bezau prägt euch schon in eurem Tun. Könnt ihr das konkreter fassen? Was sind die Punkte, die euch quasi in diesem Ort und in dieser Landschaft besonders anregen zu eurer Architektur?
Ja, es sind mehrere Ebenen. Vielleicht, wenn man es ausdehnt, so ein bisschen auf den Bregenzer Wald. Man sagt ja den Bregenzer Wäldern nach, dass sie irgendwie eigensinnig und stur sind. Das sind wir natürlich auch. Trotzdem sind wir aber offen oder versuchen natürlich offen zu sein. Es ist so eine Mentalitätsgeschichte auch, die hier vorherrscht. Man will die Sachen gut machen, man will sie richtig machen, man vertraut einander. Es sind so mehrere Punkte, jetzt nicht nur die Landschaft und das, sondern es ist auch so ein bisschen Mentalitätsthema, glaube ich, hier im Vorarlberg, Bregenzer Wald speziell. Das meinte ich vorhin auch, dass uns das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde.
Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist, das ist eigentlich eine sehr kleine Region und über zwei, drei Ecken kennt sich ja jeder irgendwie. Und weil wir gerade vorher von der Schule gesprochen haben, damals eben noch die Hauptschule, das ist eigentlich bei uns typisch, dass es nur eine Schule für alle gibt. Und irgendwie kennen sich dann eben auch alle aus dieser Schule heraus. Und so für mein Gefühl legt es irgendwo so die Basis, dass man so eine gemeinsame Kommunikation auch hat. Also gerade wenn man jetzt weiterdenkt, dann eben auch die Beziehung mit dem Handwerk. Man kommuniziert mit allen eigentlich auf Augenhöhe und sehr direkt, habe ich so das Gefühl in der Region. Also es gibt da kein Hierarchiedenken oder eine gewisse Scheu zwischen unterschiedlichen Gruppen. Das Gefühl hat man irgendwie nicht, sondern man hat irgendwie das Gefühl, man kann mit jedem sehr offen und direkt kommunizieren. Und eben auch auf Augenhöhe. Ich glaube, das spielt ja eine große Rolle auch für unsere Arbeit.
Ich glaube, das sieht man auch in der Architektur, dass eine gegenseitige Wertschätzung einfach vorherrscht, weil alle miteinander arbeiten und nicht dieses Hacken und Stechen und der macht das, der macht das. Das ist, glaube ich, das, warum wir alle neidisch auch ein bisschen zu euch rüber gucken. Aber ihr habt das gerade schon erwähnt, euer Büro, und sowohl Uwe als auch ich hatten das Glück, Projekte von euch besichtigen zu dürfen. Uwe war in Kassel. In der Kunsthalle, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, im Rahmen der Dampfpreisjury. Und ich durfte euer Büro in Bezau besuchen im Rahmen des VAI, der Vorortrunde. Ende Dezember waren wir dort. Für alle, die gerne wissen wollen, wie das aussieht, können sie bei euch auf der Website oder beim VAI auch sehen. Dieses Haus ist was Besonderes. Es ist ein Ort mit Geschichte, denn hier war über Generationen das Fotostudio Hiller untergebracht, was, glaube ich, den ganzen Bregenzer Wald in allen Familiensituationen fotografiert hat mit einem riesengroßen Archiv. Und gleichzeitig war das das Erstlingswerk von dem Architekt Leopold Kaufmann 1960. Also ein Ort mit ganz schön viel Geschichte. Wie fasst man den an, um den in ein neues Leben zu bringen? Also mit wie viel Respekt geht man da ran und wie viel eigenen Mut bringt man da rein?
Das war übrigens die Sanierung, die hat Spaß gemacht.
Weil es für euch selber war und ihr alles in der Hand hatte oder weil alles so geflutscht hat?
Weil es recht einfach war, eigentlich.
Das mit Sanierung und Neubau war es ein bisschen hart ausgedrückt. Natürlich bei der Entscheidungsfrage, es ist beides interessant, klarerweise, wir machen beides gerne. Aber es ist schwieriger natürlich ab und zu. Aber eine gute Herausforderung.
Für euer eigenes Büro? Also ich meine, was habt ihr angefasst und was habt ihr stehen lassen? Ihr habt ziemlich viel eigentlich belassen, so wie es ist. Wenn man im Raum steht, sind viele Dinge, die in den 1960er Jahren gedacht wurden, heute noch sehr aktuell. Oder sie sind es vielleicht wieder aktuell. Also das ist vielleicht auch ein schöner Part der Geschichte.
Also unser Wunsch war eigentlich, dass wir das Fotostudio so belassen können, wie es ist. Also so, wie wir es quasi auch vorgefunden hatten. Das riesige Glück war ja, dass das Fotostudio 20 Jahre leer gestanden ist. Unsere damalige Vermieterin, der lag das Fotostudio auch so am Herzen, dass sie eigentlich keine Veränderung wünschte und deshalb lieber das Studio leer gestanden ist, als dass es irgendwie umgebaut wurde. Dadurch hat sich alles natürlich sehr gut erhalten in seinem ursprünglichen Zustand. Und uns ist der Raum einfach wahnsinnig ans Herz gewachsen in den 10 Jahren, in denen wir unser Büro hier hatten. Er hatte einfach so eine extrem gute Atmosphäre und das wollten wir nicht verändern. Also das geht eben dahin, dass wir einfach auch akzeptiert haben, dass teilweise Dinge nicht mehr ganz in Schuss sind. Der Boden hat teilweise Risse. Die Fensterdetails, aber eben auf dieser prägenden Nordfassade, die für die Belichtung der analogen Fotografie natürlich sehr wichtig war. Aber eben auch in der zweiten Ebene irgendwo auch eine Kommunikation zum Ort, auch zum Dorf eigentlich herstellt, die in ihrer Detaillierung natürlich typisch 1960er Jahre ist. Also thermisch und technisch natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr umsetzbar in der Form. Aber das ist ja der Vorteil, wenn man das für sich selber baut, dann kann man auch selber die Verantwortung übernehmen und das dann einfach wieder genauso machen, wie es damals ersonnen wurde. Und wir hatten einfach das Gefühl, das Gebäude hat jetzt 60 Jahre auf dem Buckel und die Details haben diese 60 Jahre ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, unbeschadet überstanden. Wir haben uns eben dazu entschlossen, es einfach in der Form wieder zu revitalisieren, zu rekonstruieren eigentlich. Ja.
Also den Raum haben wir eigentlich so gelassen, wie er war. Da ging es nur darum, die Oberflächen zu refreshen quasi. Aber wir haben möglichst viel auch von der Patina und so weiter erhalten. Und das, was halt natürlich nötig war, wurde neu gemacht, wie zum Beispiel das ganze Haustechnische. Das war auch gut möglich, das so zu integrieren, dass nicht viel davon sichtbar ist, dass das neu ist. Und das war schon eine gute Herausforderung und echt ein schönes Projekt für uns. Ja.
Im Zusammenhang mit euren Arbeiten habt ihr schon mal den Begriff des Weiterstrickens benutzt. Und ich glaube, jetzt sind wir mit eurem eigenen Büro ja tatsächlich in diesem Weiterstricken ja drin, womit nicht nur die Verknüpfung von Material gemeint ist, glaube ich, sondern da geht es ja vielleicht um Geschichten finden und Geschichten weiterzuerzählen. Geht ihr da eher analytisch ran an solche Bauaufgaben, wo es um den Bestand geht? Oder ist das mehr ein intuitives Vorgehen? Also wie ist da eure Entwurfshaltung?
Ja, auch beides.
Ich glaube schon, dass es sehr viel mit Intuition zu tun hat, oder? Also sehr viel aus dem Gefühl heraus auch kommt. Also ich glaube, gerade die atmosphärische Qualität eines Bestandes kann man ja eigentlich schwer analysieren. Oder? Ich glaube, die muss man irgendwie über auf der Ebene des Gefühls eben auch wahrnehmen und interpretieren und dann auch weiterführen.
Ja, aber auch analysieren. Also das Bestandsbüro, diese Konstruktion und diese räumliche Qualität hat natürlich auch mit Gefühl zu tun, aber gewissermaßen auch Analyse, wo kommt diese Qualität her? Das haben wir dann auch versucht, dann umzulegen, jetzt speziell bei unserem Büro, dann auf das obere Geschoss, das ähnlichen Prinzipien folgt wie das untere und dadurch auch wieder ähnliche Qualitäten im Prinzip erreichen soll.
Da fällt mir gleich eine Frage ein. Gibt es bei euch im Büro eine Arbeitsteilung? Also macht ihr alle Projekte gemeinsam oder gibt es bestimmte Phasen, wo wer eintritt? Wie arbeitet ihr zusammen?
Nee, es gibt da keine Aufteilung. Der eine macht, was weiß ich, bis zur Einreichung und der andere ist dann für Ausführungsplanung verantwortlich oder so. Es ist schon dann immer wer von uns beiden so hauptverantwortlich für das Projekt. Aber wenn, ich sag mal, entscheidende Fragen anstehen, wo einer von beiden das Gefühl hat, das müssen wir zu zweit oder in noch größerer Runde im Büro besprechen, dann wird das natürlich immer gemeinsam besprochen und abgestimmt. Aber so eine klassische Aufteilung gibt's eigentlich nicht. Generell auch im Büro nicht. Also wir versuchen nach wie vor keine Abteilungen im Büro zu haben, also die Wettbewerbsabteilung und dann die den Rest machen, so ungefähr. Wir haben jetzt noch eine Bürogröße, wo das funktioniert, dass eigentlich alle Mitarbeitenden so möglichst viel Einblick in alle Themengebiete kriegen und das dann möglicherweise auch begleiten, vom Anfang bis zum Schluss. Das ist die Idealvorstellung, funktioniert nicht immer, aber ab und zu ist es möglich. Vielleicht nicht die wirtschaftlichste Variante, aber es ist auch eine Variante.
Das passt aber ganz wunderbar zu dem, was im Intro schon gefallen ist. Dieses Wort oder dieses Paar unaufgeregte Alltäglichkeit. Das lässt ja ganz wunderbare Interpretationsspielräume und das, was du gerade erklärt hast, zählt ja auch schon so ein bisschen drauf ein. Oder wie interpretiert ihr diese zwei Wörter?
Ich glaube, dass das mit unserem Selbstverständnis und dem Verständnis unserer Arbeit auch viel zu tun hat. Also salopp gesagt, wir verstehen uns weniger als Künstler, sondern vielleicht wirklich eher als Komplizen unserer Bauherren und Komplizen der Aufgabe und des Ortes. Ich glaube, unserer Arbeit geht es auch immer sehr stark darum, irgendwo einen Mittelweg zu finden zwischen den unterschiedlichen Anforderungen. Wir möchten eigentlich nicht dogmatisch sein. Also wir haben keine dogmatischen Haltungen, die wir bei jedes Projekt drüber stülpen möchten, sondern wir versuchen auch immer stark, unsere eigenen Haltungen auch zu hinterfragen und eben eine angemessene Antwort auch zu finden. Und die Antwort, glaube ich, ist dann eben meistens geprägt, sage ich jetzt mal, von einer eher unaufgeregten Haltung, also gerade im Hinblick auf eben, wie gewisse Dinge auch interpretiert werden. Unser Berufsstand nimmt sich in der Regel doch sehr ernst in seinem Selbstverständnis und das ist etwas, das uns eigentlich eher fremd ist. Also gerade jetzt auch in der Kommunikation zum Beispiel mit Bauherren oder unterschiedlichen Beteiligten an den Projekten und da kommt dann vielleicht auch der Brückenschlag auch wieder zu diesem Charakterzug der Region wieder, dass wir versuchen, mit allen auf Augenhöhe zu diskutieren und zu sprechen und einander zu verstehen in dem, was wir wollen. Ich glaube, das ist das, was man vielleicht so als unaufgeregte Alltäglichkeit auch interpretieren kann.
Ein bisschen mehr als unaufgeregte Alltäglichkeit ist die Kunsthalle in Kassel. Ein schwarzer Holzkubus als Möglichkeitsraum für viele Aktivitäten. Was ist das Besondere für euch an diesem Gebäude?
Ja, es hat einige Besonderheiten. Es war unser erstes Projekt in Deutschland. Das war schon eine Besonderheit.
Schlimm oder?
Nee, nicht schlimm, nur anders.
Der ist ja diplomatisch.
Aufgeregt und nicht alltäglich, würde ich sagen.
Genau. Nee, war auf jeden Fall spannend und mit einem guten Ergebnis. Bei der Eröffnung hat der Sven gesagt, da war er seit langer Zeit wieder mal oben und er hat dann gesagt, ist eh gar nicht so schlecht geworden. Wir sagen unseren Mitarbeitenden immer, wenn wir mal sagen, ist gar nicht so schlecht, dann ist es fast so die höchste Auszeichnung, die man erreichen kann.
Noch eine Nuance von Unaufgeregtheit.
Ja, genau. Ja, es hat dann auch eigentlich gut geklappt mit der Umsetzung. Etwas länger wie kalkuliert. Also es ist ja eigentlich nicht groß, aber trotzdem 5 Jahre gedauert.
Ich glaube, damals war es ja für uns als junges Büro. Jetzt gilt man ja nicht mehr als jung, haben wir in Frankfurt gelernt. Als junges Büro war es ja sehr schön, dass wir überhaupt dabei sein konnten bei diesem Wettbewerb. Also damals gab es ja noch dieses Ticket für junge Büros, wo man dann eben auch nicht die entsprechenden Referenzen nachweisen musste. Und ich glaube, wir haben uns mit der Kapelle und mit den kleinen Ausstellungshäuschen haben wir uns beworben als totale Mini-Projekte und waren dann mit dabei und das Teilnehmerfeld war wirklich sehr prominent besetzt und wir hatten dann so 2, 3 Büros, wo wir gesagt haben, wenn wir es vor die hinschaffen, dann ist es eh schon super gelaufen, dann sind wir schon sehr zufrieden. Aber dass wir dann gewinnen, ja, das war dann natürlich super überraschend.
Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, fahren Sie nach Kassel in die Kunstakademie und da ist als neuer Erweiterungsbau dieses Ausstellungshaus aus schwarzem Holz entstanden. Jetzt ist der Holzbau, würde ich jetzt immer sagen, also typisch für die Architektur Vorarlberg, aber ihr habt dieses Gebäude noch gepaart mit Lichtlinsen, die also in die Fassade eingebracht sind und so ein diffuses Licht in den Innenraum hineinbringen. Auch relativ kompliziert in der Konstruktion. Wie wichtig sind euch diese, ja, vielleicht auch technoiden Innovationen, die ihr da mit dazu entwerft?
Ja, irgendwie die Entstehung dieser Linsen, ich glaube, das war auch irgendwie eine interessante Geschichte bei dem Projekt. Und grundsätzlich geht es natürlich darum, angemessene Belichtungsverhältnisse für die Ausstellungssituation zu schaffen. Und unser Wunsch war es, eine sehr diffuse Belichtungssituation auch zu ermöglichen. Deshalb diese sehr stark perforierte Gebäude mit diesen Linsen. Aber in Wirklichkeit war es eigentlich so, dass wir diese Idee der Linsen, also das hat man quasi noch um Mitternacht vor der Wettbewerbsabgabe geboren und gedacht, ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Wir gewinnen den Wettbewerb eh nicht. Und dann müssen wir uns auch nicht überlegen, wie man das baut. Leider war es dann anders. Und das Thema der Linsen wirklich so weiterzuentwickeln, dass das auch baubar wurde, das war schon eine große Herausforderung.
Ja, während dem Wettbewerb war uns irgendwie die Fassade zu langweilig noch, oder? Also wir hatten eine schöne Struktur und eine schöne Konstruktion und wir haben immer überlegt, sollen wir jetzt das Licht von oben reinbringen? Und dann, ja, irgendwie an der Fassade fehlt noch was und dann war es dann dieses grafische Element, dass der Fassade noch eine zusätzliche Tiefe gibt. Das war schon auch formal und dann funktional natürlich auch, wie der Sven schon erzählt hat, mit dieser diffusen Belichtung für unterschiedlichste Nutzungsszenarien im Innenraum. Die Entwicklung war sehr spannend. Wir sind da zu einer Glasbläserei nach Tschechien gefahren, haben unterschiedliche Formen ausprobiert, also unterschiedliche Wölbungen, haben dann, ich glaube, 6 verschiedene Prototypen in eine Wand eingebaut und die Wand dann in eine Lagerhalle eingebaut so quasi und haben das einfach beobachtet über den Tagesablauf und auch über die Jahreszeiten, weil wir ja Zeit hatten. Das hat sich alles so ein bisschen verzögert. Das war ein Vorteil und dadurch hatten wir das eigentlich recht lang auch testen können, wie sich das wirklich verhält, weil wir haben es ja nicht gewusst und das kann man ja auch nicht wirklich berechnen, wenn man sich ehrlich ist. Das geht eigentlich nur am Prototyp. Und das war ein spannender Prozess, einfach je nach Wölbung der Linse fällt das Licht unterschiedlich rein und dann haben wir uns dazu entschieden, die innerste Glasscheibe dann noch Sand zu strahlen, einfach, dass es nochmal mehr strahlt, und dadurch haben wir dann eigentlich den Effekt erreicht, den wir eigentlich erreichen wollten. Ja, dann ging es eben auch darum, wie bauen wir das, wie setzen wir das um? Und das war dann eigentlich recht einfach. Also es war dann einfach eine fertige Linse, die außen rundum eine Dämmung hatte. Und das wurde dann im Prinzip einfach beim Zimmerer fixfertig in diese Holzplatten eingefügt bis zu einem Falz und dann fixfertige Wandelemente auf die Baustelle geliefert mit den Linsen schon drin. Also das wurde die gesamte Halle, ich glaube, in 4 Tagen oder sowas aufgebaut.
Wahnsinn. Da hat man aber 5 Jahre für geforscht und gebraucht, bis sie dann in 4 Tagen aufgestellt werden kann. Das Projekt war für den DRM-Preis dieses Jahr nominiert. Ihr wart sogar unter den Finalisten für den Preis. So haben wir uns auch kennengelernt. So durfte ich dann auch mir das Haus anschauen. Gleichzeitig oder jetzt fast parallel war die auch für den EU Mies Award, also den Architekturpreis der Europäischen Union, nominiert. Welchen Stellenwert haben solche Auszeichnungen für euch und eure Arbeit?
Ja, es tut schon gut, weil es war ja schon aufwendig und viel Arbeit. Und wenn man dann dafür eine gewisse Anerkennung kriegt, dann tut das schon gut, ja. Und oft ist es dann natürlich auch für andere wichtig.
Ihr bekommt natürlich Aufmerksamkeit und
genau, ja.
Ihr müsst ja wahrscheinlich auch ab und zu überlegen, wie ihr Mitarbeiter nach Betzau bekommt.
Genau, ja. Man kriegt schon Aufmerksamkeit, ja. Und man tut sich dann wieder leichter, sich für andere Wettbewerbe zu bewerben. Und von dem her ist das Ganze schon nicht unwichtig, ja. Die Preise und Auszeichnungen.
Natürlich freut man sich über die Preise. Also ich glaube, es wäre geheuchelt, wenn man sagt, das Ego fühlt sich nicht gestreichelt. Also es ist eine schöne Anerkennung für die Arbeit. Ja, und wie du sagst, Uwe, die Zeiträume in unserer Branche sind ja eigentlich wahnsinnig. Oder wenn man 5 Jahre darauf wartet, dass ein Projekt fertig wird und das dann auch wahrgenommen wird, ist man geistig ja schon längst irgendwo anders wieder mit völlig anderen Projekten. Das Projekt ist ja geistig quasi schon seit fast 3 Jahren hier abgeschlossen. Aber natürlich freut man sich dann sehr darüber.
Aber es gehört auch immer so bei den ganzen Preisen so ein bisschen Glück dazu. Also man muss genau den Zeitgeist treffen. Vielleicht war es gut, dass es 5 Jahre gedauert hat. Es muss immer relativ viel zusammenkommen, dass man wirklich auch diese doch renommierten Preise dann auch kriegt oder nominiert wird zumindest.
Also Vorarlberg ist ja für uns immer noch ein architektonisches Eldorado. Das, was man da sieht und das, was dort ausgezeichnet wird, ist ja immer so, dass man sagt, wow. Es ist eine sehr knappe, begrenzte Region, knapp 400.000 Einwohner. Ist es ein Fluch oder ein Segen, was auf so einem Ort oder so einer Region lastet, die die Messlatte extrem hoch gehängt hat und wo alle eigentlich immer vergleichbare Objekte finden, um zu sagen, naja, aber das Haus damals war besser als das. Oder spornt das extra noch an?
Es spornt auf jeden Fall an. Also man beobachtet sich auch gegenseitig natürlich in der Region, wer macht was. Wir haben da auch einen großen Vorteil, glaube ich, dass man sich auch gegenseitig respektiert und jetzt nicht unbedingt dieses wahnsinnige Konkurrenzdenken hat. Klar, konkurriert man immer wieder auch bei Wettbewerben, wie auch immer, aber es ist die Anerkennung da, für wen anderen gut zu finden, was das und das Architekturbüro macht. Ich glaube schon, dass es eher anspornt, ja.
Ich glaube, was man auch dazu sagen muss, ist, dass wir uns eigentlich schon fast in ein gemachtes Nest auch setzen durften. Also, dass wir jetzt ein kleines Ökosystem haben, in dem Architektur recht gut funktioniert, glaube ich, das verdanken wir einfach den Generationen vor uns an Architekten, die da auch Pionierarbeit leisten mussten, damit es in der Form, so wie es jetzt, sage ich mal, zumindest wahrgenommen wird, auch funktioniert. Also gerade auch der Holzbau zum Beispiel, der mittlerweile, glaube ich, als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, zumindest hier in der Region, vor 30, 40 Jahren, war da die Haltung noch eine ganz andere. Das war die Generation eben vor uns, die den Weg dazu auch bereitet hat. Eben auch zum Beispiel der Leopold Kaufmann, der mit seinem Atelier hier das Erstlingswerk geschaffen hat. Für den war das sicher noch nicht so diskussionslos hingenommen, dass man irgendwo auch einen Holzbau in einer zeitgemäßen Art und Weise auch baut.
Ist dann damit, dass es jetzt so gesettelt ist, auch schon so ein Stillstand? Oder experimentiert man auch da mit dem Holzbau weiter? Also merkt man da eine neue Bewegung, die sich da jetzt daraus entwickelt hat?
Ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, dass sich eine gewisse Sättigung einfach auch einstellt. Dass wir versuchen müssen, irgendwie eben auch an Themen dran zu bleiben, die unsere Generation eben auch treiben, glaube ich. Also gerade das Thema der Nachhaltigkeit ist extrem überstrapaziert. Das wird sicher noch nicht in dem Ausmaße ernst genommen, glaube ich, auch im Holzbau, dass er angebracht wäre. Wobei der Holzbau dann natürlich aus seinen Grundbedingungen heraus sehr gute Voraussetzungen hätte.
Der hat schon einen natürlichen Vorsprung, ja.
Nee, also Stillstand, das wäre fatal natürlich. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass jetzt dann wieder Junge nachkommen, weil wie wir gehört haben, gehören wir nicht mehr zu denen. Und ich glaube, das war immer so hier. Alle 5 bis 10 Jahre sind wieder 2, 3 junge Büros, die man irgendwie wahrgenommen hat, aufgekommen. Und wir hoffen natürlich, dass das so weitergeht, weil es einfach wichtig ist. Auch für die Älteren, für die arrivierten Büros ist es auch immer gut, wenn Nachwuchs da ist, der wieder neue Wege einschlägt und wieder so ein bisschen Druck ausübt.
Also auch wenn ihr jetzt nicht mehr ganz jung seid, ihr seid ja schon noch mit den jungen Nachwuchskräften in eurer Region, oder?
Wir sind, sagen wir, in der Mitte zwischen Berufsbeginn und Pension.
Eine Frage, die mich noch interessiert, also die Bandbreite eurer Projekte ist groß. Also ihr seid keine Spezialisten. Es gibt Wohnhäuser von euch, Firmengebäude, Kindergärten, eine Kapelle, jetzt haben wir eine Kunsthalle, ein Strandbad. Also keine Festlegung auf irgendwelche Typologien. Aber welche Aufgabe macht euch denn besonders Spaß?
Schwierig zu sagen. Mir macht immer die Aufgabe Spaß, von der ich gerade dran bin.
Das ist perfekt.
Ich glaube, das ist auch etwas so, oder der Markus und ich uns ein bisschen unterscheiden. Ich mag es, wenn Projekte beginnen, wenn alles so noch frei ist und fließt und irgendwie mal versucht, irgendwo Ansätze zu finden. Der Markus hat einmal gesagt, er mag es, wenn die Projekte fertig sind. Und man sieht, was man entwickelt hat über die Jahre. Ja, also zumindest bei mir persönlich ist es so, dass es keine Bautypologie gibt, die ich irgendwie bevorzugen würde. Also ich glaube, es hängt immer von den Rahmenbedingungen auch ab. Also auch das schönste Kleinod kann total nervig sein, wenn die Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen. Also wenn man einen schlimmen Bauherrn hat, dann macht es dann auch keinen Spaß.
Ich muss also auch gar nicht fragen, welche Bauaufgabe ihr euch irgendwann mal noch auf eurem Schreibtisch wünschen würdet.
Irgendwie nicht.
Ich glaube, die Klassiker gibt's immer.
Ne? Ja, ja, klar, die Klassiker gibt's immer. Museum, Fußballstadion.
Kirche kam nicht vor, aber ihr habt ja schon eine Kapelle.
Kirche sind wir gerade dran.
Ah, okay, verratet uns mehr.
Ja, das Ganze in der Nähe, da in der Nähe von Wangen, sind wir an einem kleinen Kirchenneubau dran. Da haben wir letztes Jahr den Wettbewerb gewonnen. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil so viele Kirchen werden ja nicht mehr neu gebaut.
Eigentlich ist es andersrum, ne? Dass Kirchen entweiht werden, weil es einfach gar nicht mehr genug Gemeindemitglieder gibt. Also von daher an einem komischen Zeitpunkt eine tolle Bauaufgabe.
Also es ist jetzt kein Dom, das muss man dazu sagen. Also es ist eine Kirche für eine kleine Gemeinde, sagen wir so, also für circa 200 Personen.
Und ist das Neubau oder bitte Bestand?
Abbruch und Neubau.
Die bestehende Kirche, also das Kirchenschiff, muss man eigentlich sagen, das ist einsturzgefährdet. Und muss deshalb abgetragen und neu aufgebaut werden.
Und dann jetzt nochmal das Fußballstadion. Aus Holz im Vorarlberg oder?
Ich habe ja, das sieht man jetzt ja nicht mehr, an den Projekten bei Saha Hadid studiert. Ich habe ja Saha völlig aus den Augen verloren, aber ich habe vor ein paar Jahren mal von ihr so ein Fußballstadion aus Holz gesehen in England. Ich weiß nicht mehr genau, Greenfield oder so heißt es. Und das fand ich echt spannend. Vom Know-how, was Holzbau angeht, kann man es ein bisschen kritisch sehen, aber ich habe mir da nur gedacht, das wäre auch mal eine schöne Aufgabe, ja.
Das ist die perfekte Überleitung zu unserer Schlussfrage. Die ist nämlich immer eine sehr persönliche Frage. Und welches Gebäude des Zeitgeschehens hättet ihr gerne entworfen? Das muss auch nicht in Vorarlberg sein.
Naja gut, also wenn wir jetzt das von Max und Gustav gebaut hätten, dann hätten wir den Deutschen Architekturpreis und den Damenpreis gewonnen. Weil da waren sie beides mal vor uns.
Okay.
Also ich nehme das und vielleicht noch den Mies van der Rohe Award. Vielleicht gibt es ja den auch noch, wer weiß.
Da sind sie auch immer noch unter den Finalisten.
Eben, ja, habe ich gesehen. Ja.
Aber die Bauaufgabe hätte euch auch interessiert?
Ja, ich finde es super, weil das ist sowas, weißt du, das hat man schon oft im Kopf gehabt, so, aber das hat noch keiner gemacht und die haben es auch gemacht. Das finde ich super, ja. Generell dieses Thema.
Dann sagen wir vielen Dank für eure Zeit und quasi, dass ihr uns so ein bisschen einen Einblick in Vorarlberg, in den Bregenzer Wälder geliefert habt und quasi eure Haltung auch ein bisschen deutlich gemacht habt. Und wir sagen allen Zuhörern und Zuhörerinnen vielen Dank auch und bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.